Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wir packen's an und wir reden drüber. Heute bin ich sehr vorfreudig auf das Gespräch, das ich gleich führen werde, denn wir haben eine ganz wunderbare Gästin zu Besuch im Podcast. Ich kenne sie schon ganz lange, aber nur aus dem Internet. Gesprochen haben wir noch nie miteinander. Heute zu Gast ist Daniela Seperi. Hallo Daniela und herzlich willkommen.
Hi.
Ja, für alle, die Daniela nicht kennen, Daniela ist Aktivistin, Journalistin, Poetry Slammerin und Coachin. Sie engagiert sich vor allem in den sozialen Medien für die Themen Feminismus, Antirassismus, Rechte von Geflüchteten und für politisch Verfolgte in und aus dem Iran. Also alles so wichtige Themen, wie ich finde. Und auf Instagram hat Daniela, glaube ich, 62.000 Follower. Das heißt, sie hat eine echt große Reichweite. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch schon mal eines von Danielas Videos gesehen haben. Ich jedenfalls verfolge die Videos schon lange und freue mich daher total, heute direkt mit Daniela sprechen zu können. Schön, dass du da bist, Daniela.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Daniela, jetzt jenseits dieser ganzen Labels, die ich jetzt genannt habe, wer du bist, Aktivistin, Influencerin, Coachin und so weiter. Mich interessiert eigentlich am meisten, wer bist du so außerhalb davon? Also was wissen wir nicht über dich, wenn wir dir online folgen?
Ich glaube, man bekommt online nicht so mit, wie verpeilt ich manchmal so im Hintergrund bin. Mhm. Und müde. Ja, ich glaube, yeah. Verpeilt und müde beschreibt meinen Zustand sehr gut. Ja, das hört sich jetzt nicht so krass an.
Doch, weil ich
glaube... Es ist total schwierig, sorry. Wenn Leute mich so fragen, so was wissen wir noch nicht über dich, in diesen Momenten sehe ich einfach so, wie ich einfach fast alles von mir ins Netz stelle und frage mich dann, ui... Gut, nicht fast alles, also super viel von meiner Arbeit sieht man online gar nicht, weil sich sehr vieles ja on the road abspielt und so auch viel im Hintergrund und so. Aber ja, meine Persönlichkeit ist alles exposed. Da gibt es, glaube ich, nicht sehr viel Neues über mich zu lernen.
Ja, aber das finde ich ja auch total interessant, ne? Also, dass wir irgendwie auch wirklich diese Person sehen und du dich als die Person präsentierst, als die du dich auch irgendwie selbst verstehst.
Ja, ich habe total oft das Feedback bekommen, dass das halt, also wenn Leute mich auf der Straße sehen oder so oder bei Veranstaltungen und dann zwei Sätze mit mir sprechen, kommt voll oft dieser Satz so, oh mein Gott, du bist ja genauso wie im Internet. Und ich denke mir so, ja, das ist manchmal aber nicht hilfreich, wenn ich plötzlich so fluche. Also ich habe ja in super, du hast meine Videos angesprochen, ich nehme die meisten meiner Videos so auf, dass ich einfach die Kamera hinstelle, 15 Minuten einfach dahin rotze, so meinen ganzen Frust und dann das rausschneide, was halt Social Media tauglich ist. Und manchmal passiert das dann, dass ich dann halt irgendwie einfach fluche. Also das lustigste Beispiel war, ich hatte einmal Besuch da und habe wegen irgendwas über Iran mich aufgeregt und mich so richtig reingesteigert und dann meinte mein Besuch so von hinten so, okay, chill mal so ein bisschen, so sei doch nicht so hart zu denen. Und ich habe dann einfach so mich so ausgereist, ich so, Alter, die regieren uns. Und das, da war so, die Ostwestfälin in mir kam halt voll raus und ich habe nachher beim Schneiden gesehen, das ist unfassbar lustig und ich habe das dann auch mit ins Video genommen. Deswegen war es, also das, Politikerin kann man mich nicht nennen mit meiner Kommunikation, sagen wir es mal so.
Ja. Aber ich glaube, genau deshalb funktioniert es halt auch so gut. Oder Menschen wie ich zum Beispiel fühlen sich halt irgendwie davon angesprochen, weil es halt authentisch ist.
Ja, und das ist halt das, was ich versuche. Also ich will halt gar nicht, dass mich Abgeordnete mögen oder so. Weil ich habe so das Gefühl, wenn so Common Sense herrscht unter den Abgeordneten oder allen PolitikerInnen Deutschlands, dass ich doch voll die liebe Maus bin. Und voll nett zu denen und so, also politisch nett, ne, also menschlich, ich beleidige jetzt niemanden, aber so politisch nett, dann habe ich was falsch gemacht, weil ich sehe meinen Job als Aktivistin so, dass ich Politik ärgere und ständig auf die Nerven gehe und ständig den Finger in die Wunde lege und ständig darüber spreche, worüber die eigentlich nicht sprechen wollen oder nicht wollen, dass da irgendwer drüber spricht. Und ich bin halt zu keinem Abgeordneten, der meiner Meinung nach Bullshit macht, dann so, dass ich sage, okay, ich weiß, dass du aber ein persönlich netter Mensch bist und deswegen kritisiere ich dich jetzt öffentlich nicht.
Ja.
Das wäre ja weird. Und ich finde, es gibt super viele Abgeordnete oder andere PolitikerInnen, also PolitikerInnen sind ja nicht immer nur Bundestagsabgeordnete, die den Unterschied halt sehr gut machen können und wissen, wenn ich so mit denen nach einer Veranstaltung quatsche und wir quatschen über, keine Ahnung, irgendwie ein Fußballspiel oder so. Lol, das ist absolut unauthentisch. Ich rede nicht über Fußball. dann ist es halt nicht in meiner Funktion als Aktivistin und dann spreche ich mit denen aber auch nicht in der Funktion als Landratsabgeordneter von irgendwas. Wenn ich dann irgendwie deren Politik irgendwo kritisiere, dann mache ich das als Aktivistin gegenüber deren Politik und diejenigen, die das nicht unterscheiden können, nicht mein Problem. Aber ich sehe halt meine Rolle darin, nicht PolitikerInnen zu gefallen, sondern so ein bisschen Lärm zu machen aus der Zivilgesellschaft heraus und unsere Forderungen da anzutragen. Und jetzt habe ich mir zu viel unnötiges Blödsinn erzählt.
Nein, ich finde das total interessant, weil ich denke auch oft darüber nach und rede auch oft mit Leuten darüber, dass was ja oft so gesagt wird, ist, aber es ist halt schwierig in Politik und man muss ja Kompromisse finden und weißt du eigentlich, wie schwer das ist als Politikerin? Und dann sage ich halt immer, ja, ich kann mir das schon vorstellen, wie dieser Job funktioniert und dass es schwierig ist, aber mein Job ist es halt nicht. Mein Job als Aktivistin und Bürgerin ist halt zu sagen, ich will das und das ist mir wichtig und ich kritisiere das, ohne dass ich darüber nachdenken muss, was das in der Umsetzung unbedingt bedeuten muss, wenn ich Politikerin der Grünen oder der SPD wäre. Ne? Und ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, dass es ganz oft wichtig ist, dass man das trennt und sich wirklich überlegt, was ist jetzt gerade mein Job als Aktivistin? Und es ist einfach radikal, Sachen einzufordern und nicht die Kompromisse zu finden.
Eben, also wenn ich Kompromisse finden wollen würde, dann hätte ich irgendwo für ein Bundestagsamt kandidiert. Dann kann ich mich hinsetzen und den ganzen Tag Kompromisse finden. Aber ich bin Aktivistin geworden, weil ich finde, bei Menschenrechten macht man keine Kompromisse. Ich kann dieses Argument auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Dieses, wir PolitikerInnen, wir haben es doch auch so schwer. Ja, ihr habt es schwer, was den Hass angeht. Ihr habt es auch wirklich schwer, in eurem Job in der Öffentlichkeit zu stehen, ständig exposed zu sein von allen Ecken und so. Aber ich habe so mein Glauben daran so ein bisschen verloren. Letztes Jahr im Oktober bei der Debatte zum sogenannten Sicherheitspaket, ich sage immer gerne Unsicherheitspaket, das war nach dem Anschlag in Solingen, da haben die Ampelfraktionen so ein angebliches Sicherheitspaket beschlossen, was Deutschland sicherer machen soll und besser vor Anschlägen schützen soll und so. Keine einzige Maßnahme macht Deutschland sicherer, by the way. Da wurden aber Dinge beschlossen, wie dass bei bestimmten Geflüchteten die Leistungen gestrichen werden können. So, was hat das dann am Ende, was waren dann die Konsequenzen? Im Februar, das hat Pro Asyl veröffentlicht, die haben da eine Betroffene bei der Klage unterstützt, wurde eine junge Frau in Baden-Württemberg, in einer der reichsten Kommunen Deutschlands, mitten im Winter bei Minusgraden, aus der Geflüchtetenunterkunft rausgekickt. Die wurde auf die Straße gesetzt, in die Obdachlosigkeit, ihre Leistungen wurden ihr gestrichen. Nach diesem Sicherheitspaket. Sie hat geklagt und das Gericht hat innerhalb weniger Stunden entschieden, das ist rechtswidrig. Ich glaube, verfassungswidrig und europarechtswidrig. Bin mir aber nicht sicher. Steht bei Pro Asyl nochmal genauer. Das heißt, im Grunde, das ganze Sicherheitspaket oder der Teil aus dem Sicherheitspaket war rechtswidrig. Exakt das, was unzählige NGOs gesagt hatten. Weißt du, und dann habe ich noch im Kopf diese, oh ja, wir wurden ja so erpresst vom Bundeskanzler, der hat aufgelöst, die Koalition platzen zu lassen. Wir wollen doch ja weiterarbeiten und so, wo ich mir denke, ja, ihr habt so schwer jetzt um eure Listenplätze zu fürchten und um eine Ampel zu fürchten, die sowieso 3 Wochen später dann auseinandergefallen ist, wie wir alle vorhergesehen haben. Ihr habt es so schwer, ich weiß. Nicht die junge Frau, die bei Minusgraden auf die Straße gesetzt worden ist von euch. Nein, ihr habt es schwierig. Sorry, aber da ein bisschen die eigenen Privilegien checken, das täte, glaube ich, jedem Menschen ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir richtig tief schon in Politik eingestiegen, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen über dich reden. letztens habe ich mit einer Gruppe von Freundinnen darüber geredet, wann und durch was wir so politisiert wurden. Und da ist mir so klar geworden, dass ganz viele erst im Erwachsenenalter politisiert wurden. Und ich fand es total spannend, weil, also was jetzt mich persönlich betrifft, ich wurde halt so richtig in sehr jungen Jahren politisiert. Also in meiner Familie ging es so sehr viel um Politik und ich habe da immer zugehört, auch wenn ich eigentlich noch gar nicht verstanden habe, über was die reden. Und mich würde total interessieren, wie das bei dir war. Wann hast du begonnen, dich über PolitikerInnen aufzuregen? Und wann würdest du sagen, hast du dich politisiert? Gab es da ein Schlüsselereignis oder was, so wie bei mir? Das würde mich interessieren.
Ich glaube, so das Schlüsselereignis gab es nicht so richtig. Es gab immer mehrere Schlüsselereignisse, was dafür gesorgt hat, dass ich noch mal stärker politisiert worden bin. Aber ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern sind aus dem Iran geflohen 1997, weil mein Vater zum Christentum konvertiert ist, aktiv war und mehrfach festgenommen worden ist. Ihm wurde mit einem Todesurteil gedroht und dann musste er fliehen. Und hier in Deutschland hatte ich Eltern, wo bei meinem Vater der Abschluss nicht anerkannt worden ist, weshalb meine Eltern auch jahrelang in einer Leiharbeitsfirma arbeiten mussten, sodass ich das halt nochmal gesehen habe. Ich habe gesehen, wie mein Vater dann zusätzlich zu dieser Lohnarbeit dann auch noch quasi ehrenamtlich Pastor war und sich um Geflüchtete ChristInnen aus dem farsi-sprachigen Raum gekümmert hat. Ich habe gesehen, wie unsere Gemeindemitglieder, also mein Papa hatte, es ist näher zu meiner evangelischen Gemeinde, und da hatte immer nachmittags in den Räumen auch nochmal einen persischsprachigen Gottesdienst machen dürfen. Und es waren damals nicht so viele, die bei uns in Paderborn, einfach ein kleines Dorf, in der Gemeinde waren, aber die, die da waren, waren alle selber Menschen mit Fluchterfahrung, die teilweise auch noch im Asylprozess waren und als hier geboren und aufgewachsen, Migra-Kinder wissen es, ist man verantwortlich für Briefe übersetzen, zum Amt begleiten, alles Mögliche, und das halt nicht für meine Eltern, sondern für die ganze Gemeinde. Und so habe ich dann halt sehr früh schon, keine Ahnung, was eigentlich, 12, 13 Jahre alt, gesehen, wie rassistisch die Ausländerbehörden teilweise sind und die Mitarbeitenden, wie unfassbar ekelhaft unser Asylsystem ist, wie unfassbar schwierig es wir Menschen machen, hier zu arbeiten, hier zur Schule zu gehen, die Sprache zu lernen und so weiter. Und dann gleichzeitig aber dieser gesellschaftliche und politische Hass, der auch damals, also so das mit der AfD, die AfD hat ja den Rassismus in Deutschland nicht erfunden, so. Das alles zu sehen, so, das war, glaube ich, so für mich das, was mich so politisiert hat. Plus natürlich immer wieder abends ging es bei uns zu Hause um die Lage im Iran. Ich war 11 Jahre alt, als die grüne Bewegung im Iran war. Wurde die junge Frau Neda Orasultan erschossen. Sie hat nicht mal protestiert. Also nicht, dass das in Ordnung dann wäre, aber sie stand außerhalb, sie stand einfach auf einem Fußgängerweg und hat sich das angeschaut, und irgendwer hinter ihr hat es sich auch einfach angeschaut und gefilmt und zufällig auf Kamera aufgenommen, wie sie erschossen worden ist und dann vor der Kamera verblutete. Und dieses Video ging viral und ich war 11, als ich dieses Video im iranischen Exilfernsehen das erste Mal bei uns im Wohnzimmer gesehen habe. Natürlich politisiert sowas. Und dann habe ich irgendwann mit 15 oder so, mit 14, 15 meinen Eltern verkündet, ich gehe jetzt in die Politik. Weiß bis heute nicht, was ich damit meinte und was das bedeutet.
Okay, krass.
Aber es war dann für mich ganz viel in Paderborn versuchen zu helfen. Also mit so ein paar Leuten hatten wir versucht, wir hatten zwei Geflüchtetenheime damals in Paderborn. Die waren richtig, richtig ekelhaft. Die Stadt hat sich gar nicht darum gekümmert. Die Küchengeräte waren so, dass die Leute Angst hatten, das zu benutzen, weil es sonst in die Luft gejagt wird. Die Toiletten waren in einem katastrophalen Zustand. Und wir haben gedacht, naja, wenn die Stadt das nicht macht, lass uns das doch selber machen. Wir können doch selber streichen gehen und reparieren gehen und so weiter. Und dann durften wir das nicht. Es war total krass, wir wollten nicht mal Geld dafür. Und so...
Das ist so absurd.
Ja, und so rutschte ich halt in all diesem Zeug rein und hab, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, damals haben mir dann immer so ältere Leute dann noch gesagt, meist Männer, das regt sich, je älter du wirst, desto gemäßigter wirst du, und dann wirst du sehen, dass dieses ganze Linke nichts mehr bringt. Guck mal, die ganzen Leute, die jetzt in der SPD sind, so, die waren, als sie so alt waren, wie du ja auch, so radikal links, so, ne? du wirst noch wieder so normal, so hat man mir das vermittelt. Nicht meine Eltern, aber die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ich finde es total lustig, weil ich über die Jahre immer linker geworden bin, weil ich immer gesehen habe, wie beschissen unser System ist. Ich glaube, diese Leute, die mir das gesagt haben, sind auch ganz überrascht darüber.
Ja, und wahrscheinlich wird sich das auch nicht verändern.
Nee, also, nee. Einfach nein.
Dafür passiert natürlich auch zu viel.
Ja, also sorry, wir sind gerade in einem Land, wo nicht mal nur die Rechten alleine Hass gegen MigrantInnen und Geflüchtete schüren, sondern das machen auch Parteien, die sich Mitte nennen. Der neue Generalsekretär der SPD hat jetzt gesagt, die SPD ist linke Volkspartei. Da die SPD ist für die Zurückweisung mitverantwortlich, für die Grenzkontrollen und die dadurch gestiegenen Racial Profilings. Die SPD ist mit dafür verantwortlich, dass GEAS kommt, wo auch Kinder in Haftlager gesteckt werden an den EU-Außengrenzen, für die Abschaffung des Familiennachzugs, für die Abschaffung der humanitären Aufnahmeprogramm, wie beispielsweise das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, dafür, dass Menschen jetzt wochenlang in Abschiebehaft inhaftiert bleiben können in Deutschland. Also, linke Volkspartei, my ass, what the hell? Und wenn wir in so einer Welt leben, wo Leute, die sich als linke Volkspartei verstehen, rechte Politik umsetzen, dann müssen wir doch noch linker werden, um da einen Gegenpol zu schaffen.
Ja, ganz genau. Also wenn man sich für die Themen engagiert, für die du dich engagierst und ich mich engagiere oder auch unser Verein sich engagiert, dann muss man mal ganz ehrlich sagen, gibt es einfach nur sehr viele Gründe, radikaler und radikaler zu werden, weil einfach so viele schlechte Entwicklungen passieren die ganze Zeit.
Und da ist auch etwas, was ich sehr, sehr besorgniserregend finde, innerhalb der progressiven Zivilgesellschaft. Ich finde es jetzt großartig, dass ich würde es jetzt hier einfach reinquatschen, weil ich habe immer irgendwie nach einem Format gesucht, wo ich darüber sprechen kann. Es macht mir große Sorgen, wie Teile aus unserer Bubble quasi unbewusst diesem Narrativ sich beugen und sagen, naja, wir müssen ja anschlussfähig für die Mitte werden. Lass mal weniger radikal sein, lass mal mehr Mitte machen, so, weißt du? Und das finde ich problematisch, weil wir lassen uns, nicht wir alle so, aber in Teilen lassen wir uns von Konservativen, teilweise von Rechten, eine angebliche Mitte definieren und wir versuchen dann da reinzupassen, um irgendwelche Leute... Versteht mich nicht falsch, ich bin immer dafür, dass wir auch Leute erreichen müssen, die noch nicht in unserer linken Bubble sind. Aber ich glaube nicht, dass wir sie erreichen, indem wir uns quasi mit in eine Pseudo-Mitte bewegen. Weil wenn die Mitte nach rechts rückt, dann verschiebt sich die Mitte ja auch. Und da können wir als progressive Zivilgesellschaft eigentlich nicht sagen, wir laufen da jetzt hinterher, um die Leute zurückzuziehen. Nein, wir müssen ein großes Lasso werfen und die Leute zurückziehen, aber nicht hinterherlaufen und die Leute an die Hand nehmen. Weil wenn wir auch anfangen, mittig zu werden, in Anführungsstrichen, und ich bin der Meinung, es gibt keine Mitte, so wie sie definiert wird, dann gibt es irgendwann niemanden mehr links. Dann rutschen wir alle gemeinsam
ganz genau
weiter in die falsche Richtung.
Ja. Ja, also ich fühle 100%, was du sagst und stimme auch auf jeden Fall zu, aber ich finde es auch voll spannend, dass du es jetzt direkt ansprichst, weil das ist auf jeden Fall ein Thema, über das ich mit dir reden wollte, weil es ist natürlich schon so, dass, also wie du gesagt hast, so der Ton verändert sich, es werden Sachen gesagt, die wären vor ein paar Jahren einfach noch nicht möglich gewesen, ohne dass es ein riesiger Skandal gewesen wäre. Und jetzt wird das von PolitikerInnen der vermeintlichen Mitte einfach gesagt. Und so populistische und rassistische Erzählungen gewinnen immer mehr an Aufmerksamkeit und so weiter. Also der Ton verändert sich, die Dinge, die gesagt werden, verändern sich. Und ich frage mich schon oft, wie gehen wir jetzt damit um? Und was ist eigentlich unsere Aufgabe? Weil zum Beispiel wir sind ja jetzt nicht ein rein politischer Verein, wir sind ein humanitärer Verein. Unser Fokus liegt darin, dass wir Geflüchteten in Not helfen. Wir wollen aber auch politische Arbeit machen und natürlich darüber aufklären, was welche Konsequenzen die politischen Entwicklungen für Geflüchtete haben und deren Rechte schützen und so weiter. Wir müssen aber auch Spenden sammeln, natürlich, weil wir sonst keine Hilfe leisten können. Und für mich ist manchmal nicht klar, wie sollen wir uns jetzt eigentlich in dieser ganzen Entwicklung, also an politischem Diskurs, was ist unsere Rolle und wie sollen wir uns verhalten? Und darüber wollte ich richtig gerne mit dir sprechen. Ich meine, du kennst dich gut aus. Du berätst ja auch Leuten zu ihren Social-Media-Auftritten oder ihrer Strategie, wie sie nach außen kommunizieren. Und deshalb würde ich das jetzt einfach ausnutzen, dass ich dich jetzt hier an der Strippe habe. Aber also das frage ich mich wirklich, auf was sollten wir uns fokussieren? Was denkst du?
Das ist eine super schwierige Frage. Ich hatte letztens einen Workshop gegeben. Da waren ganz viele Leute aus verschiedenen Organisationen, NGOs und so. Und ich habe bei allen diese Unsicherheit gespürt nach diesen 551 Fragen der Union. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, da gab es direkt nach der Bundestagswahl diese Frage zu ganz vielen NGOs und ihrer Gemeinnützigkeit und so. Und die Antwort der Bundesregierung war ja auch direkt eine Schlappe für die Union. Aber ich sehe das jetzt. ProAsyl hat ja drei Betroffene, die gepushbackt worden sind, geholfen bei ihrer Klage. Und die Klage wurde gewonnen. Und ich sehe, wie die Leute, wie rechte Leute Dobrindt verteidigen. Erstmal, das ist interessant. Ja. Und dann auch sowas schreiben wie von wegen, wie wird eigentlich ProAsyl finanziert? Hashtag 551 Fragen. Die wollen die 551 Fragen nochmal zurück. Die wollen noch mehr Angriffe auf die Zivilgesellschaft. So, jetzt ist ProAsyl dann natürlich so entspannt, so, weil die werden natürlich von Spenden only finanziert. Aber es gibt ganz viele gemeinnützige Vereine, kleine wie große, die auf Fördergelder angewiesen sind. Weil ich habe das Gefühl, wir Menschen spenden immer weniger. Das ist auch etwas, was wir ändern sollten, mehr zu spenden. Ich weiß, Geld ist bei uns allen knapp, so, aber wenn wir irgendwie 2 Euro übrig haben, das hilft total. Und das ist etwas, wo wir natürlich als Zivilgesellschaft uns erstens gegenseitig supporten müssen, weil heute sind es die Omas gegen rechts und Amnesty. Und übermorgen ist es aber dann irgendeine ganz andere NGO und plötzlich trifft es dich, weißt du? Und ja, da sehe ich, dass dann eine ganz große Unsicherheit herrscht, ne? Wie kommunizieren wir auf Social Media? Wir wollen uns eigentlich zu diesen politischen Sachen äußern, aber gleichzeitig haben wir Angst, dass uns irgendwelche Gelder gekappt werden und so. Oder wir mit Anfragen so bombardiert werden, dass wir nicht mehr arbeiten können. Da gibt es ja auch NGOs, die vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und so weiter von der AfD da irgendwie quasi lahmgelegt werden mit so Anfragen. Ich habe da keine finale Lösung dafür. Was ich halt nur machen kann, ist halt zu supporten, wie euer Social Media besser machen können zum Beispiel. So. Aber diese Grundsatzfrage ist halt etwas, was ich glaube, wo wir vielleicht kann ich doch eine Antwort geben. Sorry, dass ich denke immer laut.
Alles gut.
Ich glaube, was es jetzt ganz, ganz dringend braucht, ist nochmal ein viel größeres Hand in Hand von den NGOs. Sorry, ich meine nicht das Netzwerk Hand in Hand, sondern dass wir uns an die Hände nehmen. Ja. So. Sondern, dass wir wirklich... dass wir wirklich uns jetzt noch stärker gegenseitig supporten, dass wir noch enger alle miteinander zusammenarbeiten, dass wir noch mehr in den Austausch gehen. Das klingt vielleicht immer so wie das, dann haben wir ein linkes Plenum, wo man dann irgendwie keine Tagesordnung hat am Ende. Aber ich finde sowas gar nicht, das wird ja voll auch so despektierlich so oder ironisch gesagt, aber ich finde gerade jetzt brauchen wir sowas, so unproduktive Meetings, wo wir alle miteinander sitzen und uns vielleicht 10 Minuten einfach auskotzen. Ich habe mal was, wir waren immer mit Aktivisten unterwegs und dann hatten wir eine Panne auf der Autobahn und ich habe so gemerkt, so boah, wir sind alle gerade so slightly pissed, aber wir wollen uns nicht gegenseitig ärgern. Dann habe ich einen 2-Minuten-Wecker gestellt. Ich so, Leute, 2 Minuten lang, wir pöbeln jetzt, wir lassen unseren Frust raus, wir meckern uns gegenseitig an und dann ist auch gut. Und ich glaube, sowas brauchen wir. Lass uns doch mal mit all diesen Gruppen und Netzwerken zusammensetzen und einfach unsere Wut mal rauslassen und uns aufregen und dann nochmal irgendwie uns überlegen, ey, wie können wir jetzt aus dieser Wut nochmal irgendwie was Gemeinsames, Größeres machen? Und ich glaube, das brauchen wir unbedingt wieder ganz viel mehr. Falls es Sinn ergibt, was ich sage.
Ja, es gibt voll Sinn. Also 2 Punkte. Also das erste, was du angesprochen hast, mit Zivilgesellschaft und Vereine wirklich unter Druck zu setzen und gefährden, das ist auf jeden Fall eine Strategie. Und ich meine, unser Verein sitzt in Brandenburg. Das ist auf jeden Fall eine große Sorge. Also es gibt in Brandenburg AfD-PolitikerInnen, die haben aktiv dazu aufgerufen, schaut genau hin, was diese Vereine machen. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, meldet das sofort. Also es ist so wirklich gezielt der Versuch, diese Vereine irgendwo eine Lücke, irgendwo einen Fehler zu finden, um diese Vereine ins Wanken zu bringen. Und natürlich fühlen wir uns bedroht und natürlich haben wir irgendwie Angst. Das wird uns natürlich nicht daran hindern, weiterzumachen. Aber das ist natürlich eine Veränderung im Vergleich zu vor 5 Jahren, als wir uns gegründet haben. Da war die Stimmung einfach noch anders. Und ich denke, wir sind da nicht die Einzigen, auf die sich das einfach massiv auswirkt.
Das hält ja auch genau, voll viele Einzelaktivisten ab, sich zu engagieren auch, by the way. Also ich sehe bei sehr vielen, die Angst haben, ganz einfach mit ihrem Gesicht irgendwo aufzutauchen und dann irgendwie beruflich irgendwie das Wege sich versperrt bleiben, was ich auch verstehen kann. Was ich verstehen kann, wenn du ein junger Mensch bist und Angst hast, dich zu etwas zu äußern, weil du dann einen Job nicht kriegst, das kann existenziell sein. Ich meine, da kann man natürlich überheblich sagen, ja, woanders sterben Menschen und du hast Angst um deinen Job. Aber wir müssen nun mal Miete zahlen. Ich kann das verstehen. Auf einer ganz menschlichen Perspektive kann ich das verstehen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, erst recht auch wieder dieses, dass wir uns gegenseitig auch supporten und sagen, hey, komm, lass uns die Ängste gegenseitig nehmen. Weil wenn es nur eine Person ist, die sich in Brandenburg engagiert, dann ist es echt scheiße für diese eine Person. Aber wenn es plötzlich Zehntausende sind, dann ist man eine Gruppe, der man eigentlich weniger anhaben kann. Das müssen wir echt erreichen, dass wir wieder so eine riesen Bewegung werden. Und ich glaube, es möchten mega viele Menschen sich noch mehr engagieren. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich glaube nicht, dass alles verloren ist. Die Linke hat jetzt die Grünen überholt in den Umfragen. Die sind bei 11%. Ich glaube schon, dass es irgendwie diesen Wunsch nach einer linken, progressiven, antifaschistischen Gesellschaft gibt.
Auf jeden Fall,
und
ja.
Ich glaube, und da sehe ich so Vereine wie bei euch oder NGOs und Netzwerke und Initiativen, dass ihr euch oder dass wir uns Gedanken machen müssen, was können wir für Angebote schaffen für Leute, die sich engagieren wollen, dass sie mit einsteigen und sich engagieren über das Spenden hinaus. Und ich habe selber gemerkt, ich bin damals, ich war ein Knirps, Amnesty-Mitglied geworden. Das erzähle ich den Amnesty-Leuten noch immer wieder. Ich bin Amnesty-Mitglied geworden, aber es gab keine Amnesty-Gruppe in Paderborn damals. Und ich war so, damit. How do I do it now? Ich glaube da, also diese Anlaufstelle zu haben. Ich wirke zwar sehr extrovertiert und so, aber ich bin sehr unsicher, wenn ich so mit Fremden umgeben bin und dann alleine dahin gehen muss. So, ich kann nicht alleine irgendwo hingehen, wo ich niemanden kenne, wo mich niemand kennt und sagen, hallo, darf ich mitmachen? Da richtig Angst vor. Was ich dann aber gemacht habe, war, ich bin Gewerkschaftsmitglied bei Verdi und da hatte die Verdi-Jugend bei mir in Berlin vor ein paar Jahren, die hatten so einen Cocktailabend organisiert, wo sie ganz explizit gesagt haben, hey, wenn du dich neu dabei bist, wenn du dich neu engagieren willst, dann komm vorbei. Und da habe ich meine beste Freundin, die ist genauso socially awkward wie ich und auch Gewerkschaftsmitglied und hatte sich auch nicht getraut, aber in einem anderen Bundesland, und da meinte ich so, egal, komm, lass zusammen nach Berlin, wir stehen das jetzt zusammen durch. Und wir sind da hingegangen und es war tatsächlich voll nett, so. Und ich glaube, es braucht einfach viel mehr so diese Möglichkeiten, auch, also dass wir aus NGO-Perspektive, aus Vereinsperspektive erkennen, so, es gibt auch Leute, die trauen sich nicht zu kommen, die würden aber super gerne.
Ja.
Wie kann ich sie erreichen? Was kann ich bieten, um für die irgendwie so einen Icebreaker zu haben?
Ja, absolut. Also an dieser Stelle ein kurzer Werbeblock. Wir haben ja eine Lagerhalle in Brandenburg, in der wir so Kleiderspenden annehmen, sortieren und dann neu verpacken. Und diese Boxen gehen vor allem an die EU-Außengrenzen zu Geflüchteten, die dort Hilfe brauchen. Und das ist sehr niedrigschwellig, um da einfach mal mitzumachen. Also man kann sich einfach anmelden, in die Halle kommen, kriegt erklärt, wie es funktioniert und kann packen. Aber das finde ich nämlich auch total interessant. Also natürlich brauchen wir immer Hilfe dabei, dass Leute zum Packen kommen. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich ein richtig guter Icebreaker. Und dafür kann ich aber auch relativ leicht Leute motivieren, weil sie Dinge mit ihren Händen machen können. was ich so schon wahrnehme in so meiner Bubble oder ja, schon so in meiner Bubble, ist, dass es irgendwie nach und nach so die Motivation verloren geht, sich politisch einzusetzen, weil man, also vor allem für unsere Themen, weil es einfach sehr frustrierend ist. Und darüber wollte ich auch unbedingt mit dir reden. Ich glaube, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt, dass man mehr zusammenkommen muss und dieses Gefühl haben muss, es geht halt ganz vielen so wie mir und wir kotzen uns jetzt alle zusammen aus, finde ich eine richtig gute Idee und vielleicht sollten wir mal zusammen ein Auskotz-Event organisieren. Aber trotzdem so, also wenn ich überlege, letztens habe ich zum Beispiel mit einem Mitglied bei uns im Verein gesprochen. Die Frau ist schon vielleicht so zwischen 50, ich denke, sie ist so Mitte 50. Und sie hat zu mir gesagt, seit 30 Jahren setzt sie sich gegen Rassismus in Deutschland ein. Sie war auf so vielen Demos, seit sie ganz jung ist und sowas. Sie hat selbst schwarze Kinder und hat halt immer gedacht, irgendwann wird es besser für die. Es wird ja irgendwie, mit der Zeit kann sich's nur verbessern und Rassismus muss abnehmen in Deutschland. Und wenn die älter sind, wird alles leichter. Und sie hat zu mir gesagt, es ist einfach so frustrierend, weil der Rassismus ist halt einfach mehr geworden und sie hat das Gefühl, es ist einfach schlimmer geworden und ihr fehlt einfach komplett die Motivation, sich politisch einzubringen, weil sie einfach nicht das Gefühl hat, dass es irgendwas bringt. Und deshalb kommt sie halt ins Lager zu uns und packt und hat das Gefühl, sie macht was mit ihren Händen, es hat einen Effekt, sie kann es einfach direkt sehen, sie weiß, es hilft Menschen. Aber trotzdem wollen wir sie auch politisch einsetzen und ich würde Leute motivieren, sich politisch einzusetzen, weil es ist einfach super wichtig, dass wir nicht nur, weil die Hilfe, die wir ja vor Ort leisten, es ist einfach am Ende Symptombekämpfung, die wichtig ist, aber wir müssen halt einfach auch an den politischen Ursprüngen dieser Probleme ansetzen und dafür kämpfen, die zu beheben. Und da frage ich mich manchmal, wie schaffen wir es da, motiviert zu bleiben? Also auch ich selbst struggle damit irgendwie zu denken, dass man oder das Gefühl zu haben, dass man wirklich wirkungsmächtig ist, wenn man sich politisch einsetzt. Bei dir habe ich das Gefühl, du hast da gar kein Problem, sondern bist wirklich so motiviert. Deshalb wollte ich dich fragen, wie du das machst, was dir Kraft gibt oder wie du dich so motiviert hältst, weiterzumachen.
Ja, das ist voll der Hardcore-Trugschluss. Ich sage seit einem Jahr alles anzünden als Antwort auf alles. Ich bin der unproduktivste Mensch in Demo-Vorbereitungs-Chat-Gruppen. Ich kann dieses Frustrationslevel verstehen, das ist ja bei mir genauso. Ich kann auch dieses Ohnmachtsgefühl verstehen, das habe ich immer wieder. Was mir wichtig ist, weil du hast gerade gesagt, diese grundsätzlichen politischen Strukturen angehen. Ja, aber nicht als Ziel jetzt. Jetzt werde ich dafür gehatet, dass ich das gesagt habe, deswegen relativiere ich das jetzt noch.
Nein, go for it. Es interessiert mich total, was du meinst.
In kleinen Schritten denken. Wir können nicht, du willst ein Haus bauen, du kannst nicht direkt das Haus dahin stellen. Also das funktioniert nicht, wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Wir müssen erstmal eine Wiese dafür finden, wo wir das Haus aufbauen können. Dann müssen wir erstmal die Grundlage stellen. Wir müssen erst eine Skizze von diesem Haus machen. Dann müssen wir uns das Material beschaffen. Dann müssen wir diese Backsteine aufeinander bauen. Ich weiß nicht, wie man ein Haus baut. Ich habe voll schlechte Beispiele genommen. Und dann muss man eine Tür einbauen, dann muss man Fenster einbauen und dann geht man an die Innengestaltung. Und ich glaube, das müssen wir so sehen, Schritt für Schritt, damit wir auch Erfolgsgefühle haben. Weil wenn wir uns vornehmen, direkt ein großes Haus vorm Garten dahin zu stellen, dann sind wir sehr schnell frustriert, weil wir merken, scheiße, ist das anstrengend, wir können nicht sofort, wo kriegen wir jetzt ein Haus her, das wir hinbauen. Wenn wir aber daran denken, okay, wir brauchen ein Haus, wir wollen das Patriarchat stürzen. Schritt Nummer 1 wäre, Folgendes zu tun. Schritt Nummer 2 wäre dann, Folgendes zu tun. Also, dass wir uns kleine Häppchen nehmen, damit unser Frustrationslevel nicht so groß ist und dass wir aber auch als Menschen, und so funktioniert ja eben das Gehirn, das Gefühl haben, oh, check, das habe ich gemacht. Deswegen sind, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Call to Action, wenn ich so Workshops gebe, so, hey, was gehört eigentlich in einen guten Post, ist immer eine Call to Action. Also quasi ein Aufruf, irgendwas zu tun. Und ihr kennt das ja bei YouTube, ne? Like, kommentiert, aktiviert die Glocke, so. Oder auf Instagram, so save, share and like und so weiter. Das ist so das Niederschwelligste. Die Leute aufzufordern, hey, teilt es doch erstmal, damit Leute das sehen und von diesem Thema informiert sind. Das ist für die Leute nicht so schwierig. Da können sie immer noch auf dem Sofa sitzen und denken, naja, ich muss mich ja nicht bewegen dafür. Ganz niedrigschwellig. Ja. Und dann hat man so, oh, ich habe es geschafft. Oder als nächsten Schritt, hey, erreichen wir irgendwie, dass 20.000 Leute diesen Beitrag sehen und davon informiert werden. Und dann schaffen wir es als Community, einen Post zu pushen, damit 20.000 Leute das sehen und informiert sind. Und wir denken uns alle gemeinschaftlich, ey, geil, geschafft. Und dann heißt es, ey Leute, lasst uns doch jetzt mal den Bürgermeister der Stadt, der die Geflüchtetenheime nicht sanieren will, lasst ihn doch mal anschreiben. Schaffen wir es, ihm 300 Mails bis morgen zu schicken? Und dann am Ende, wow, wir haben 300 Mails geschafft. Also, dass man echt Stück für Stück sich kleine Schritte nimmt, um nicht das Gefühl zu haben, zu ersticken vor dieser gewaltigen Wumms an struktureller Problematik, die wir haben mit dem Kapitalismus, mit dem Patriarchat, mit ich will ja nicht davon, also weißt du, was ich meine? Lasst uns kleine Schritte nehmen und uns nicht übernehmen, weil es bringt niemandem was, wenn wir direkt das Haus dahin stellen wollen und dann aber nach 2 Tagen Burnout haben und es dann nicht mehr packen. Lasst uns erstmal eine Skizze machen und Stück für Stück die Steine aufeinanderlegen, damit wir dann das Haus haben. Damit wir das dann auch wirklich schaffen und nicht mittendrin erschöpft sind.
Und machst du das für dich so? Also nimmst du dir so vor, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese kleine Sache und erstmal werde ich den Kampf gegen diese kleine Sache führen und dann denke ich einen Schritt weiter.
Natürlich nicht, dann wäre meine Psyche ja nicht so im Arsch.
Ja, weil das ist doch mega schwierig.
Ich bin die beste Freundin, die jeder hat, gibt ständig Beziehungstipps, führt aber selber keine gute Beziehung.
Ja, natürlich.
Ich erwische mich selber immer wieder, wo ich immer so das ganze Große. Aber ich versuche dann immer wieder runterzukommen. Das, was ich gerade gesagt habe, schließt nicht das Großdenken aus. Denkt bitte groß. Und dann denkt danach. Also ihr habt ein großes Ziel, ich will eine riesen Demo haben mit 10.000 Leuten, okay, das ist mein Ziel und jetzt aber wieder einen Schritt zurück, was sind die ganz vielen kleinen Schritte, die ich erreichen muss dahin. Das ist echt schwierig, das einfach so zu lernen, dass man so wieder in kleinen Schritten denkt. Ich erwische mich selber mal dabei, dass ich mal direkt das große Ganze schaffen will und mir dann denke, okay, kleine Schritte erstmal machen. Und ich möchte auch echt motivieren dazu, setzt euch mit 2, 3 Leuten zusammen. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte, wie wir bei einer Freundin eingeladen waren, zum so ein bisschen brainstormen und Katzen streicheln. Die hatte Babykatzen gerade und Pizza essen und so. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Boden. Ich war so der unproduktivste Mensch dieser Runde. Ich saß auf dem Boden und habe mit den Katzen gespielt. Und irgendwer meinte, ey, lass uns doch, wie geil wäre es, wenn wir eine Demo machen, wo wieder Hunderttausende kommen. Und alle so, oh ja, das wäre schon geil. Und dann meinte irgendwer, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatten wir eine Demo mit, ich weiß nicht, wir sind 250, 300.000 Leute gewesen, die gekommen sind.
Wow.
Und das ist halt so ein Ding. Also es braucht 3 Leute, die sich zusammensetzen. Einer mit einer richtig großen Idee. So, wie geil wäre das? Und dann braucht es irgendwen, der sagt, ja, lol, warum eigentlich nicht? Und da habt ihr euren großen Traum und dann setzt ihr euch hin und sagt, okay, welche 10 Schritte muss ich denn erreicht haben, um da hinzukommen? Und ich möchte echt nochmal motivieren, nehmt euch viel vor, sucht euch ganz viele Leute und geht dann mit kleinen Schritten daran. Und wenn es 5 Jahre dauert, dann dauert es 5 Jahre. Und wenn es nur 5 Wochen dauert, dann dauert es nur 5 Wochen. Aber habt immer im Kopf, dass es am allerwichtigsten ist, dass ihr nicht ausgebrannt seid, dass es euch mental gut geht und dass ihr Leute um euch herum habt, die euch stützen, damit wir eben diese Arbeit weitermachen können.
Ja, das sind sehr motivierende Worte und damit leitest du, glaube ich, sehr gut über zu einer kurzen Pause. Und nach der Pause würde ich, glaube ich, noch gern kurz über ein paar konkrete Sachen reden, über die du dich zurzeit einsetzt oder allgemein einsetzt. Aber jetzt machen wir erst kurz Pause. Bis gleich.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Gut, wir sind wieder zurück und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie man sich motiviert hält und du ja auch gesagt hast, dass du manchmal auf jeden Fall frustriert bist und auch damit kämpfst natürlich, wollte ich aber trotzdem hervorheben, dass es ja schon auch manchmal Fälle gibt, in denen dein Einfluss und der Einfluss von anderen AktivistInnen auf jeden Fall messbar oder nachweisbar ist. Zum Beispiel eine Sache, die ich sehr verfolgt habe, letzten Sommer, als eine junge Schülerin und ihre Großmutter über das Flughafenschnellverfahren eigentlich abgeschoben werden sollten, zurück in Iran. Die Schülerin war selber Aktivistin und es wäre natürlich sehr gefährlich für sie gewesen, zurück in den Iran abgeschoben zu werden. Und da haben du und ganz viele andere Leute sich ja schon richtig eingesetzt, ordentlich Wind gemacht, viel Öffentlichkeitsaufmerksamkeit dafür bekommen. Und am Ende wurde diese Abschiebung ja tatsächlich gestoppt. Also es gibt ja schon auch Beispiele, in denen sich's gelohnt hat.
Absolut. Dieser Fall war super krass. Das war ein dieser Flughafenverfahren, wo quasi so ein, du hast es gerade gesagt, Asylschnellprozess. Da gilt auch diese Fiktion der Nicht-Einreise. Das heißt, die Leute sind zwar auf deutschem Boden, aber offiziell sind sie nicht eingereist. Waren auch diese in dieser Zeit auch im Abschiebeknast, BER. Und die sollten zurückgewiesen werden in die Türkei. Und dort hätte aber eine Kettenabschiebung nach Iran gedroht. Ja, es war etwas, was rechtlich im Grunde nicht mehr möglich war zu stoppen, beziehungsweise sehr, 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 sehr schwierig. Wir haben die beste Anwältin, also an dieser Stelle nochmal Shoutout an Berenice Bölo, die wirklich einfach die geilste Anwältin ist, mit der ich jemals zusammengearbeitet habe. Und Pro Asyl war auch in dem Fall mit dran und ich weiß noch, ich habe, als ich diesen Fall von Pro Asyl bekommen habe, irgendwie... Weil da hieß es so, die Abschiebung ist heute gleich in 2 Stunden. Und ich war so, the fuck. Es waren ja 2 Versuche, einmal der Donnerstag und einmal der Freitag. Und der Donnerstag ging nicht, weil die Oma, die schon 70 ist, der ging es extrem schlecht. Die musste ins Krankenhaus, mit der war ich dann auch bis spät in der Nacht im Krankenhaus. Und in meinem Kopf war einfach, wir müssen hinfahren. Wir müssen zum Flughafen. Und ich habe noch vor einer S-Bahn noch ein Video gemacht, ey Leute, kommt alle. Und es sind Leute gekommen. Ich hatte gar keinen Plan, warum ich da jetzt hinfahre. Ich hatte kein Ziel. Und ich hätte nie gedacht, dass wildfremde Menschen, die mich nicht kennen, kommen. Ich hatte eine Freundin, die hatte ich angerufen. Mina Khani ist das, die ist auch Iran-Aktivistin. Das ist eine meiner engsten Kolleginnen. Und die hatte ich nämlich, als ich Schuhe angezogen habe, die habe ich angerufen. Die ist auch sofort rangegangen, weil sie weiß, Daniela ruft nicht an. Wenn sie anruft, dann ist was. Und sie ist sofort rangegangen. Die so, was ist los? Ich so... Komm zum Flughafen BER, jetzt. Ich sag dir später, warum. Und sie meint, okay.
Oh, krass.
Und der habe ich dann erst am Flughafen erzählt, worum es geht. Beziehungsweise jetzt dann aus meinem Video, was ich unterwegs geteilt habe, gesehen. Aber ich habe so gedacht, so, ey, ich brauche eigentlich im Leben nur 2 Personen, die sofort kommen, wenn ich sage, ich brauche dich jetzt. Und dann so ein paar Personen, die einfach Bock haben, sich einzubringen und Menschen zu helfen, die auch sofort kommen. Ja, ich komme. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die dann auch da war und die hat mir dann später erzählt, sie lag auf dem Sofa. Ich habe doch gerade das Sofa erzählt, so für Leute das so einfach wie möglich zu machen, dass sie nicht mal vom Sofa aufstehen müssen.
Yeah.
Und sie hat erzählt, sie saß auf dem Sofa und hat einfach so gechillt, hatte den ganzen Tag nichts zu tun. Und irgendwer hat das bei denen in einer Chatgruppe reingestellt und meinte so, boah, kann da jemand hingehen? Ich bin auf der Arbeit, ich kann nicht. Die andere, ich bin in der Uni, ich kann leider nicht. Und sie hat dann gesagt, so, ja, ich habe gemerkt, ich bin die Einzige ohne einen ernsthaften Grund, warum ich da jetzt nicht hingehen könnte. Und dann war sie so, ja, okay, dann gehe ich da jetzt hin. Und sie hat sich dann auch sehr gefreut, dass sie da war. Und sie war wirklich auch einer, die gemerkt hat, wenn ich im Stress bin, esse und trinke ich nichts. Und war mega süß, hat immer so drauf geachtet, dass ich jetzt hier nicht umkippe. Hat auch immer sehr viel, also die hat dann irgendwann, ich habe am Anfang so Mini-Diktator spielen müssen, so, du organisierst bitte das, du gehst jetzt das. Und die war so fit und so drin im Thema, dass die meinte so, okay, hey, lass uns doch jetzt die Passagiere ansprechen, lass uns doch das Flugpersonal finden und so. Und die Leute sind mitgegangen. Wir waren irgendwann zwischendurch, waren wir sogar 25 Leute oder so dort. Und wir haben so viel Lärm gemacht, wir haben so viel Wirbel gemacht, dass es fürs BMI untragbar gewesen wäre, diese Abschiebung durchzuführen. Und das war einfach so echt für mich ein Beispiel. Jedes Mal, wenn ich richtig frustriert bin und denke, es bringt sowieso alles nichts, wir sind verloren, denke ich daran so, boah, 20 random Personen konnten so ein Flughafenverfahren stoppen. Was wäre, wenn wir 20.000 wären? Was könnten wir da machen? Und einfach dieser Fall, das war der Abend von meinem Geburtstag sogar, das werde ich nie vergessen, das hat mir einfach gezeigt, wenn Zivilgesellschaft will, dann können wir verdammt nochmal alles schaffen. Weil wir sind richtig krass. Und ich glaube, das muss uns viel öfter bewusst werden, wie krass wir eigentlich alle sind.
Ja, also was ich unbedingt auch noch dich fragen wollte ist, also du setzt dich ja schon viel gegen Abschiebungen ein, aber du klärst schon vor allem über Abschiebungen nach Iran auf und darüber, wie gefährlich halt Abschiebungen nach Iran grundsätzlich sein können oder wie natürlich auch die Situation da ist. Und ich habe das Gefühl, das ist in der Öffentlichkeit schon ganz schön abgeflacht, dass wir darüber reden, wie es Menschen und Aktivistinnen in Iran eigentlich geht. Deshalb wollte ich dich unbedingt noch fragen, wie ist eigentlich die aktuelle Situation im Iran? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber vielleicht kannst du die wichtigsten Sachen erzählen, wie es dort gerade ist.
Ja, also die Zahlen sprechen für sich. Wir haben in den ersten 5 Monaten dieses Jahres mehr als 551 Hinrichtungen gehabt. Und damit hat sich die Zahl fast verdoppelt zum selben Zeitraum im Vorjahr. Und wir hatten schon im Vorjahr mehr als 960 Hinrichtungen im Iran. Das ist richtig krass. Also es sind tägliche Hinrichtungen. Auch verstärkt gegenüber Frauen. Auch verstärkt politische Gefangene, Angehörige ethnischer Minderheiten mit den absurdesten Anklagepunkten, Menschen, die sich gegen Hinrichtung einsetzen, werden festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Trotzdem protestieren die Gefangenen in den Gefängnissen weiter. Also seit Ende Januar letzten Jahres treten politische Gefangene in mehr als 35 Gefängnissen mittlerweile jeden Dienstag in einen Hungerstreik, um gegen die Hinrichtung zu protestieren. Und sie bekommen dafür neue Anklagen, neue Inhaftierungen, Folter und so weiter. Wir haben gerade den Fall eines Dichters, ich bin ja Poetry Slammerin. Während ich einfach auf Bühnen meine Texte performen kann, während ich ein Buch schreiben durfte mit meinen Poetry Slam Texten, wird ein Kollege von mir, ein Dichter, zum Tode verurteilt für seine Poesie. Da wurde ein Dichter für Gedichte zum Tode verurteilt. Wir haben gerade 3 weibliche politische Gefangene, die zum Tode verurteilt worden sind. Shahlef Mohammed, die beispielsweise ist eine Arbeiteraktivistin. Sie hat sich für die Rechte von ArbeiterInnen eingesetzt. Parshan Azizi ist Sozialarbeiterin. Die war in Rojava und hat sich in den geflüchteten Camps um die geflüchteten Frauen und Mädchen gekümmert, die vom IS geflohen sind. Also all diejenigen, die sich für Geflüchtete einsetzen, das ist unsere Kollegin. Vedishe Moradi, Parshan ist Kurdin, Vedishe Moradi ist auch Kurdin. Vedishe war in Kobani und hat gegen den IS gekämpft. Für uns. Und die wurden zum Tode verurteilt. Und das ist gerade die Lage. Wir haben gleichzeitig auch eine krasse wirtschaftliche Krise. Seit dem 22. Mai streiken landesweit Zehntausende Lkw-Fahrer. Und Streiks sind nicht wie bei uns, dass es eine Streikkasse gibt und man meldet einen Streik an und alles ist gut. Es gibt keine unabhängigen Gewerkschaften, Streiks sind verboten. Dutzende wurden schon festgenommen. Nicht nur die Streikenden, sondern auch ihre Unterstützer. Den Leuten, also es droht den Verlust ihres Einkommens. Und dabei sind Streiks im Iran nicht nur wirtschaftlich, sondern richten sich gegen das gesamte Regime an sich. Wir haben Bilder gesehen, wo...
Und sind deshalb gefährlich.
Eben, das ist lebensgefährlich. Ja. Und was ich aber total schön finde im Iran, ist, dass diese ganzen Bewegungen verknüpft sind miteinander. Die Umweltbewegung mit der Frauenrechtsbewegung, mit der Arbeiterbewegung. Wir sehen, dass Streikende beispielsweise auch viele Schilder haben mit Stopp die Hinrichtungen. Was zwar vielleicht auf den ersten Blick nichts mit ihrem Kurs zu tun hat, aber eigentlich schon, wenn man genauer hinschaut, weil alles in diesem Regime hochpolitisch ist. Auch die Wirtschaftskrise ist hochpolitisch. Und das ist eben wir schauen auf Iran und sagen, die Proteste sind leider abgeklungen, es gibt keine Proteste mehr. Aber wenn man hinschaut, sieht man doch, es gibt massenhaft Proteste. Wir sehen es nur nicht, weil wir an eine romantisierende Vorstellung des Protests gewöhnt sind.
Also ich war 2019 im Iran und so zum Ende meiner Reise sind dort auch Proteste ausgebrochen. Damals, weil die Benzinpreise so krass erhöht wurden, da gab es auch Streiks und Proteste. Und zu dem Zeitpunkt war ich in Sanandaj und das war wirklich krass, das so mitzubekommen. Aber also, was ich richtig verrückt fand, war, die Regierung hat damals einfach das Internet abgeschaltet. Wir hatten wirklich keine Chance, irgendwie rauszubekommen, was eigentlich gerade in dem Land passiert. Im Fernsehen kam natürlich nur Propagandafernsehen. Da schien es so, als würde überhaupt nichts passieren. Und wir haben eigentlich nur erfahren, was gerade abgeht, weil unsere Verwandten zu Hause uns Nachrichten geschrieben haben, weil es hier in den Nachrichten kam. Und ich fand das so faszinierend, dass die Regierung einfach von heute auf morgen alles lahmlegen kann, um zu verhindern, dass die Protestierenden sich vernetzen und um zu verhindern, dass überhaupt irgendjemand mitbekommt, was gerade passiert. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir gesehen, also Amnesty International hat dann damals veröffentlicht, dass irgendwie 1500 Menschen bei diesen Protesten getötet wurden. Und ich glaube, in Wirklichkeit waren es natürlich wahrscheinlich noch viel mehr. Und gleichzeitig waren wir irgendwie dort unterwegs und haben nicht mal eine Chance gehabt, das mitzubekommen, weil das Internet einfach aus war. Und also, ja, das war für mich so eine prägende Erfahrung, um zu verstehen, wie mächtig dieses Regime ist.
Ja, ja. Und statt ernsthafter Konsequenzen arbeitet Deutschland mit diesem Regime zusammen für Abschiebungen. Also im ersten Quartal diesen Jahres wurden schon 5 Leute nach Iran abgeschoben.
Ja, das ist einfach richtig übel. Zu dieser Sache will ich dich noch fragen, was sagst du denn Menschen, wie mir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, das ist alles richtig schlimm und richtig übel, was kann ich machen?
Darüber sprechen. Tatsächlich ist das etwas, was wir gerade viel mehr brauchen. Also ihr habt das jetzt im Podcast gehört mit den Hinrichtungen und den Streiks. Ruft doch jetzt gleich, wenn der Podcast vorbei ist, eine Person an und schickt der Person diesen Link oder erzählt der Person, was gerade da passiert. Und haltet das Thema auf der Tagesordnung. Das ist super wichtig. Und wenn ihr dann noch mehr machen wollt, schreibt euren Abgeordneten und bittet sie, sich für einen Abschiebestopp einzusetzen. Auch euren Landtagsabgeordneten, nicht nur den Bundestagsabgeordneten. Weil das ist das Mindeste, was wir in Deutschland tun können. Wenigstens nicht mit diesem Regime zusammenzuarbeiten. Wenigstens da keine Menschen hinzuschicken. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich nicht zu viel verlangt sein sollte.
Ja. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, das sind eigentlich gute Worte, um langsam zum Schluss zu kommen. Aber ich würde jetzt gerne noch einen kleinen Werbeblock einschieben, weil du hast ein Buch geschrieben. Das ist im Februar erschienen und heißt Im Namen des Stiftes. Ich habe das Buch ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber vielleicht kannst du, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du Lust hast, aber vielleicht hast du ja Lust, kurz zu sagen, warum hast du ein Buch geschrieben und für wen hast du das Buch geschrieben und warum sollten wir es lesen?
Ja, gerne. Also in ganz kurz, es ist ein Buch mit meinen Poetry Slam Texten. Da geht es um die Macht des geschriebenen Wortes, da geht es um Menschenrechte im Iran, da geht es um Rassismus, Feminismus, ganz viel zum Thema Migration und Rechtsextremismus. Und ich glaube, das ist ein gutes Buch, um einfach mal diese ganzen Themen aus einer künstlerischen Perspektive sich mal anzuschauen und auch sehr gerne zum Verschenken. Also ihr könnt das voll gerne eurem rassistischen Onkel passiv-aggressiv zustecken. Weihnachten kommt ja bald.
Genau. Weihnachten ist zum Glück noch eine Weile. Ja. Okay. Ich hätte noch so viele Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, aber ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Aber ich fand ganz viele Sachen, die du gesagt hast, super spannend und sehr motivierend und danke dir, dass du hier im Podcast warst und hoffe, wir bleiben in der Zukunft verbunden im aktivistischen Kampf.
Super gerne, danke euch.
Gut, dann danke an alle Hörenden, dass ihr heute zugehört habt. genau, unterstützt unsere Initiativen, Danielas Initiativen und die von Wir packen's an. Und hört nicht auf, über menschenfeindliche und rassistische Politik empört zu sein und euch entgegenzustellen. Und dann sage ich nur noch Danke fürs Hören und tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.